Druck steht. Seit dem 25. Januar des vergangenen Jahres hat der kleine Ort an der Bahnstrecke Kiel-Hamburg für viele eine neue, traurige Bedeutung bekommen. Gestern wurde das Urteil im Gerichtsprozess gesprochen. Strafrechtlich ist der Fall damit abgeschlossen. Was bleibt, sind die Erinnerungen und der Schmerz, vor allem bei den betroffenen Familien. Wie das Gericht sich entschieden hat und was der Vater eines der Opfer darüber denkt, dazu gleich mehr in unserem Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 16. Mai. Ich bin Sebastian Kaiser und ich habe euch heute diese Themen mitgebracht. Arbeiten auf einer einsamen Insel. Mehr als ein Drittel der Schleswig-Holsteiner kann sich die Klimaziele nicht leisten und die Luftwaffe in Jagel hat eine neue Drohne. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Nach fast anderthalb Jahren und 38 Verhandlungstagen ist gestern am Landgericht Itzehoe das Urteil im Prozess um den Messerangriff in Brokstedt gefallen. Um kurz nach 11 verkündete das Gericht, Ibrahim A. ist schuldfähig und wird wegen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht erkannte zudem die besondere Schwere der Schuld an. Das bedeutet, dass eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen ist. Richter Johann Lohmann sagte bei der Urteilsverkündung zudem über den Angeklagten, das Gericht sei davon überzeugt, dass es sich nicht um eine spontane Tat gehandelt habe. Der Verurteilte habe die Idee dazu schon länger gehabt. Mit dem Urteilsspruch ist der strafrechtliche Teil des Prozesses voraussichtlich abgeschlossen. Doch der Prozess ist nur ein Teil der Aufarbeitung, vor allem für die betroffenen Familien. Meine Kollegin Christina Mehlert hat mit dem Vater des Opfers Anne-Marie Kürath gesprochen. Christina, was bedeutet es für die Familie, nach so langer Zeit jetzt einen Urteilsspruch zu haben?
Der Urteilsspruch bedeutet für Michael Kürath eine Genugtuung, aber absolut keine Gerechtigkeit. Er sagt, dieses Attentat, das, was man ihm und seiner Frau Birgit angetan hat, wird ihn den Rest seines Lebens begleiten. Jeder Tag ist für die beiden eine Herausforderung, weil ihnen das Liebste genommen wurde.
Der Täter wird voraussichtlich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Aber was muss darüber hinaus noch passieren?
Der Vater des getöteten Mädchens fordert, dass aus den Fehlern, die gemacht wurden, gelernt werden müsse. Im Gegensatz zur Politik denke er nicht, dass es ein bedauerlicher Einzelfall sei. Er habe mittlerweile zu vielen anderen Familien Kontakt, die ein ähnliches Schicksal erlitten hätten. In Zukunft müsse besser mit mehrfach straffällig gewordenen Menschen umgegangen werden. Das sei seine persönliche Meinung.
Danke für diese Einblicke. Das war Journalistin Christina Mehlert. Kommen wir jetzt zu einem etwas fröhlicheren Thema. Alleine auf einer einsamen Insel. Was für die meisten Menschen nach dem Inhalt eines Abenteuerfilms klingt, ist für Ornithologe Jakob Wildraut seit März Berufsalltag. Er ist der Vogelwart auf der Nordseeinsel Trischen und ihr einziger Bewohner. Zahllose Vögel und einige Seerobben einmal ausgenommen. Im Auftrag des NABU dokumentiert er hier Flora und Fauna. Seit dem Jahr 2000 ist das Betreten der Insel verboten. Sie steht unter strengem Naturschutz. Der Ornithologe ist die einzige Ausnahme. Mein Kollege Jan-Melchior Bornacker hat mit Jakob Wildraut über seine Arbeit gesprochen, die ja doch etwas einsam klingt. Auf der Insel besuchen konntest du ihn aber nicht, oder?
Nee, das hätte ich natürlich wahnsinnig gerne gemacht, aber das ist im Nationalpark Wattenmeer die Schutzzone 1. Da ist der NABU zu Recht sehr streng, die darf absolut niemand betreten. Selbst der Vogelwart wird nur einmal pro Woche mit einem Schiff vom Festland versorgt und bleibt ansonsten über Telefon und Internet mit der Außenwelt in Kontakt. Er lebt da in einer Holzhütte auf Stelzen und dokumentiert alles, was so auf der Insel brütet und vorbeifliegt und vorbeischwimmt. Und ansonsten, wie sich der Klimawandel eben auf einer für Menschen verbotenen Insel im Wattenmeer zeigt. Und das war schon bemerkenswert zu hören.
Was der Klimawandel für die Zukunft der Insel genau bedeutet, das verrät uns Vogelwart Jakob Wildraut persönlich.
Was zunimmt über die letzten Jahre, sind Sommerhochwasser, also Überflutungen im Sommer. Und das ist dann eben auch die Brutzeit von den Vögeln. Viele Vögel brüten hier in der Salzwiese, nicht besonders hoch, über Meeresspiegel. Und da gibt's dann teilweise dramatische Szenen, dass ganze Brutvogelkolonien eben absaufen, dass die Küken dann umherschwimmen, dass Gelege kaputt gehen. Also da gibt es dann kleine Katastrophen irgendwie, wo Brutbestände ziemlich stark dezimiert werden. Dann ist perspektivisch eben Anstieg vom Meeresspiegel natürlich eine Bedrohung. Also Trischen liegt quasi auf Höhe des Meeresspiegels, ist ein bisschen höher, aber es ist wirklich eine flache Insel. Eigentlich ist es eine Sandbank, wo sich irgendwann Vegetation gebildet hat. Und das ist eben sehr angreifbar. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann werden die Salzwiesen irgendwann überflutet. Die Wattflächen werden kleiner und weniger. Also da gibt es sehr konkrete Bedrohungen.
Das waren Lokalreporter Jan-Melchior Bornacker und Vogelwart Jakob Wildraut. Das ganze Interview und noch mehr Hintergrund findet ihr auf saz.de. Der Link ist in der Beschreibung.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Der Klimawandel ist nicht nur auf der Insel Trischen, sondern in ganz Schleswig-Holstein ja ein allgegenwärtiges Thema. Windräder, Solartechnik. Vor allem bei den erneuerbaren Energien ist das Land meist ganz vorne mit dabei. Doch so wichtig das Thema auch ist, das Ganze kostet natürlich auch etwas. Und das kann sich nicht jeder leisten, wie aus einer neuen Studie des Sozialklimarats hervorgeht. Einer Denkfabrik, die Schleswig-Holsteins Ex-SPD-Fraktionschef Thomas Lossemüller ins Leben gerufen hat. Das Ergebnis? Nur knapp ein Drittel der Schleswig-Holsteiner kann den Klimawandel finanziell gut verkraften. Und damit landet das Land sogar auf einem guten fünften Platz. Der sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich laut der Studie 38% der Schleswig-Holsteiner den Klimawandel nicht leisten können. Besonders betroffen sind Menschen, die mit mäßigem Einkommen in einem eigenen, älteren Haus auf dem Land leben. Lossemüller sieht hier vor allem den Staat in der Pflicht. Der soll Betroffenen stärker unter die Arme greifen oder auch Ausnahmen schaffen. Am Flieger Horst Jagel wurde gestern mit ihrem ersten offiziellen Flug die neue XXL-Drohne German Heron TP von der Luftwaffe in Dienst gestellt. Schon in den vergangenen Tagen war die Drohne mit ihren 26 Metern Spannweite am Himmel über der Schleiregion zu sehen. Dabei handelte es sich aber jedoch noch um Testflüge des Herstellers Airbus Defence and Space. Gestern saßen dann erstmalig Piloten des Luftwaffengeschwaders 51 vor den PCs, mit denen die Drohnen gesteuert werden. Für die Luftwaffe sei es ein echter Meilenstein, hieß es vom kommandierenden General. Eine Besonderheit der German Heron TP? Sie ist das erste unbemannte Luftfahrzeug, das eine weltweit gültige Lizenz besitzt, die es erlaubt, außerhalb von militärischem Luftraum zu fliegen.
Ausblick.
Heute um 13 Uhr soll der vollständige deutsche Kader für die Fußball-EM vorgestellt werden. Passend dazu ist heute auch unser neuer EM-Podcast mit meinen Kollegen Tilman Wrede und Sascha Bodo Sievers an den Start gegangen. In der ersten Folge schauen die beiden einmal zurück auf die WM 2006 und das Sommermärchen. Zu dem Thema lassen sie auch einige Prominente zu Wort kommen, wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther oder den Hamburger Musiker Lotto King Karl. Den Link zur ersten Folge findet ihr unten in der Beschreibung. Und das war's auch schon wieder. Die nächste Folge gibt's am Freitag, den 17. Mai, wie immer um 5.30 Uhr. Alle Themen findet ihr auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast gehen. Habt einen schönen Start in den Tag.